Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rugby-Podcast Vorpass. Big G und ich wollen heute ausführlich über die Six Nations sprechen. Big G, bist du ready für mein Lieblingsturnier am Wochenende?
Ich bin so ready, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich freue mich schon auf Samstag. Hoffe, mit den Boys und Girls wird man hier zusammenfinden im Rahmen der Corona-Bestimmung, dass man irgendwo zusammen gucken kann. Ich weiß noch nicht, Kneipe oder bei irgendwem zu Hause.
Ja.
Wird sich in der Woche wahrscheinlich rausstellen. Aber es gibt einige, es gibt ein paar Schotten hier und ein paar Engländer. Das heißt, ich bin das schon mal Feuer garantiert.
Mhm. Was wäre deine Präferenz, wieder in der Kneipe, so in alten Zeiten oder zu Hause?
Weiß ich auch noch nicht so genau. Also, um das Kneipenfeeling zu haben, eher in der Kneipe, aber um das Spiel richtig genießen zu können, vielleicht doch bei jemandem zu Hause?
Ja, mir geht's auch so. Ich schaue am meisten eigentlich mit einem Freund Owen und da schnacken wir schon viel, aber da kann man schon viel aufs Spiel konzentrieren und wenn man irgendwie in großer Runde zusammenfindet, ist immer recht schwierig, finde ich. Aber
ja, ich hasse es in der Kneipe, wenn die Leute die ganze Zeit vor dem Bildschirm laufen. Und wenn dann dann bringen noch Leute, irgendwelche anderen Leute mit, die eigentlich gar nicht Interesse an Rugby haben und einfach nur rumsitzen und Atemluft verbrauchen. Und
da das ist für mich du. Das, also.
Ach so, das bin ich für dich. Ja,
okay. Miau.
Deswegen gucken wir auch nie Rugby zusammen.
Ja, ich hatte es immer gut gefunden. Wir hatten ja damals im Oscar Wilde hier in Berlin geschaut. Und war quasi eins von den wenigen wirklich Irish Pubs.
Und das war eigentlich auch schon eine Touri-Kneipe, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also war eher so für Leute, also es gibt halt so einige, aber das war ein so Originale, so, wo es wirklich von quasi Iren zumindest meist geführt wurde. Aber es war immer ein cooles Feeling, so die Atmosphäre und da, also so ein Super Saturday oder so dauert, war immer schon witzig, dass man müsste auf jeden Fall Kreditkarte mitbringen, weil es war auf jeden Fall teuer, den ganzen Tag da zu verbringen. Hm. Aber man vermisst so ein bisschen das Feeling. Ich mag auch schon natürlich die Spiele ins Detail zu gucken oder in Ruhe so zu gucken, aber das Feeling von mit so 1, 2, 3, 4, 5, 20 Leute das zu gucken, fehlt schon einem und jetzt wird es immer ein bisschen bewusster drüber, aber trotzdem kann man das trotzdem genießen.
Wir schauen mal.
Entschuldigung, wir müssen mal ein bisschen tiefer reingreifen, weil wir wollten ja eigentlich so ein bisschen ins Detail die Teams ein bisschen vorstellen. Wir haben so ein bisschen uns aufgeteilt. So hatten wir es auch letztes Jahr gemacht. Big G, willst du gleich loslegen? Du wurdest eins von den ja eher überraschende kapitulationste Mannschaften von letztes Jahr England anfangen. Wie sieht es dieses Jahr aus bei England?
Tja, also was ist im England-Camp die letzten Tage passiert und wie gehen die in ihre Six-Nations-Kampagne? Einerseits hat England sehr viel Tiefe, andererseits sind jetzt schon die Vorbereitungen in den letzten Tagen, also wir sprechen heute, Montag ist der 31., die Vorbereitungen in den letzten Tagen waren nicht sehr gut für England. Erstmal letzte Woche ist ein Feuer im Hotel ausgebrochen, wo die, glaube ich, übernachtet haben. Dann Joe Marler ist positiv getestet worden auf Covid und muss sich jetzt isolieren.
Zum zweiten Mal.
Bis, glaube ich, Donnerstag oder Freitag oder bis zum Ende der Woche. Das heißt, der kann halt auch nicht mittrainieren. Courtney Laws hat immer noch hat Probleme mit Gehirnerschütterung, also Concussion Issues, und ist einer der Lieblingsspieler von Eddie Jones, kann man schon sagen.
Und da auch eine Vertretung als Kapitän für der schon ausgefallene Owen Farrell.
Und ist auch schon der typische Enforcer. Also da ist auch ein Fragezeichen drüber. Ganz neu heute noch auf Twitter wurde gesagt, dass Joe Merchant ist auch raus wegen Covid.
Ja.
Das heißt, der wird wahrscheinlich auch gar nicht spielen oder nicht zumindest in der Startmannschaft stehen. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir hatten es letztes Mal schon andiskutiert, zwar hat England die Tiefe und die Qualitätsspieler, das heißt, es wurden jetzt zum Beispiel auch noch Adam Rodwan und Lewis Liner nachnominiert. Lewis Liner, wie wir wissen ja, der Sohn vom australischen Spieler Michael Liner, nachnominiert. Aber wenn man jetzt das große Big Picture anschaut bei England, alles gute Spieler.
Ja.
Aber 16 Leute von Eddie Jones Trainingssquad haben noch nie gespielt für England. Und das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, es gibt Premiership Rugby ist qualitätstechnisch schon einer der Top-Standards. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Wir folgen es ja jetzt auch immer mehr und mehr. Und die Spiele werden ja immer besser und besser von Saison zu Saison. Aber das große Problem ist, dass die alle noch nicht so zusammengespielt haben und dass die in Schottland starten müssen und die letzten 3 von 4 Spiele England nicht gewinnen konnte. Also es gab 2 Niederlagen und ich glaube einmal das berühmte Unentschieden noch. Das heißt, es ist schon mal das erste Spiel in Murrayfield, in Schottland. Es wird ausverkauft sein in Schottland. Und dann hat man schon mal nicht Owen Farrell da, der ja auch jetzt für die gesamte Six Nations raus ist. Ne?
Ja, ja.
Und dann kommen wir dazu halt, was ist die Achse 9, 10, 12? Ne? Also wie gut funktioniert die zusammen? Ben Youngs hat gesagt, mit George Ford zum Beispiel, versteht er sich blind von Leicester Tigers noch. Ne? Man muss da nicht mehr viel miteinander reden. Und wahrscheinlich versteht sich Ben Youngs auch besser mit Owen Farrell, wenn Owen Farrell ein 10 war. Aber jetzt ist Marcus Smith da, der wahrscheinlich wie viele Spiele gemacht hat für England? 1, 2, 3?
Ja.
In den Autumn Internationals? Ich weiß es nicht genau. Das heißt, das ist halt schon mal eine sehr fragile Kombination, 9 zu 10 und dann auch 10 zu 12 weiter. Ne?
Und, auch eine relativ große Aufgabe, quasi das erste Spiel direkt auswärts in Schottland, wo, also wir können dann später dazu, aber die schottische Mannschaft schon stärker geworden ist. Sag uns einfach mal ein bisschen mehr über quasi, jetzt haben wir so die negative Seiten quasi schon aufgelistet, beziehungsweise wer nicht dabei ist. Aber wir werden ja später unser Fantasy Rugby natürlich wieder vorstellen. Das ist die Gruppenliga 47372, also namens Vorpass, relativ leicht zu finden. Ist auch bei Facebook, haben wir auch die Einladung geteilt, könnt ihr auf jeden Fall mitmachen.
Später dazu mehr. Die Nummer langsam?
47372.
47372.
Genau. Aber stell uns einfach dafür vor, in Vorbereitung, weil die Leute wollen ein bisschen Hilfe haben mit den Fantasy League Picks. Aber wer ist für dich so der Top-Spieler, der jetzt dabei ist und nicht jemand, der nicht dabei ist, bitte?
Tja, der Top-Spieler, wenn ich jetzt wen. Also, wir wissen ja jetzt noch nicht die Startaufstellung für das Wochenende, sag ich mal so.
Nee, wissen wir noch nicht, aber sage uns trotzdem so 1, 2 Leute, die du da rauspicken würdest.
Also, der erste, der in mein Rugby-Gehirn reinkommt, wenn ich an die Mannschaft denke, ist wahrscheinlich Henry Slade. Spielt bei Exeter normalerweise und wird wahrscheinlich, also zu 99,9% starten. Ich weiß noch nicht, ob an 12 oder 13. Ich glaube, er ist eigentlich eher
13, ne?
13. Ist nicht so der schwergewichtigste Outside-Center. Aber trotzdem ein super Qualitätsspieler und wahrscheinlich einer der besten in den Six Nations. Das heißt, den würde ich auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Als zweites, muss mal schauen, wie viele Punkte Antoine Dupont verbraucht und wie viele Punkte da Ben Youngs verbraucht. Ben Youngs hat jetzt schon 112 Mal für England gespielt und wird jetzt wahrscheinlich noch mehr spielen und wird dann wahrscheinlich auch Rekord englische Nationalspieler. Das heißt, den könnte man auch mit zumindest in Betracht ziehen, sage ich mal so.
Was ist mit zum Beispiel Toji? Also der hatte ja natürlich durch die, wahrscheinlich der Ausfall von Saracens die letzten 12 bis 18 Monaten, also wahrscheinlich ein bisschen gelitten, aber nur weil er ein bisschen weg vom Fenster ist, also trotzdem eins von den besten 2-3 Spielern der Welt, oder?
Ich glaube, ja, auf jeden Fall immer noch. Und ja, die Fitness, Match-Fitness ist vielleicht so eine Sache, aber ich kann mich noch erinnern, oder ich glaube zumindest, dass er auch einer der 2. Reihstürmer ist, die auch mal Versuch legen, was natürlich auch und gut viel Tackles macht, was auch gut Punkte gibt bei den Fantasy Six Nations. Kyle Sinclair ist ja eigentlich Tighthead-Prop oder Loosehead-Prop?
Tighthead,
ne? War auch immer für mich jemand, den ich eigentlich in das Fantasy Six Nations mit reingenommen habe. Also das, aber England ist vielleicht nicht so stark wie vielleicht in den Jahren zuvor. Wenn wir jetzt schon mal zum Abschluss kommen.
Also Fazit, also eher so angleichen an Performance von letztes Jahr, so ein bisschen Hit and Miss, oder wie siehst du das insgesamt?
Ich glaube, da fehlt die Erfahrung. Also ich glaube, Eddie Jones ist jetzt anderthalb Jahre weit weg von der Weltmeisterschaft und hat jetzt noch Zeit, das ist so die letzte Zeit, wo man vielleicht noch Sachen ausprobieren kann oder so. Ne?
Ja.
Weil dann sind nochmal, so viele Spiele kommen nicht mehr. Nächstes Jahr wird es ja auch keine Autumn Internationals geben, wegen der Weltmeisterschaft. Das heißt, jetzt kann man noch mal ein, zwei verrückte Sachen kombinationstechnisch probieren, aber irgendwann kannst du dann nicht noch 1000 verschiedene Center Pairings probieren, Ende des Jahres oder Anfang Mitte nächsten Jahres.
Ja.
Das heißt, vielleicht ist das noch die Ausprobierphase, vielleicht, ich meine, das wird er nicht sagen, Eddie Jones, aber ja, vielleicht wird man nicht so, sehe ich jetzt England hier nicht als gesetzten Nummer 1 oder 2 Favorit. Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht eine Überleitung.
Ja.
Zur Schottland-Mannschaft, aber erstmal kannst du übermachen. Aber ich würde sogar sagen, am Wochenende würde ich mein Geld auf Schottland setzen, wenn ich Geld setzen würde. Aber dazu kommen wir dann vielleicht in der Schottland-Preview.
Ja. Ja. Letztes Jahr ging es halt 11-6 aus für Schottland in England. Ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, dein Tipp ist für einen Sieg für Schottland am ersten Spieltag gegen England. Mit wem wollen wir weitermachen?
Wales.
Okay, Wales haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, natürlich. Letztes Jahr haben alle Leute gesagt, okay, Mannschaft so ein bisschen, müsste ich ein bisschen neu finden, vielleicht irgendwie ein paar junge Spieler noch dazu nehmen, sind so ein bisschen Überraschungspaket. Mhm. Aber die meisten Leuten haben sich von Wales irgendwie nicht so viel erwartet, würde ich mal sagen, oder? Also es war eher so, naja, und am Ende haben sie das Ding gewonnen. Dieses Jahr ist mein Feeling trotzdem ähnlich. Und noch dazu kommt, dass es halt extrem viele Ausfälle gibt. Mit der Mannschaft, ja, ich meine, wir können ja auflisten, das hatten wir ja vor ein paar Wochen aufgelistet, wer alles so fehlt, ne? Ich meine, Tipperick und solches und okay, Moriarty ist jetzt so langsam wieder da zum Beispiel, aber ich sehe, das hat es extrem schwierig und ein Wort, was halt immer wieder kommt und was wir halt immer wieder wahrscheinlich erwähnen werden oder hören werden, ist das Momentum auf jeden Fall. Wenn man gleich das erste Spiel verliert, weil so viele Personal hat fehlen, wird es halt schwierig, dann zurückzukommen. Und ich glaube, dass Pivac wirklich extrem Gutes getan hat, nachdem er einen schwierigen Anfang hatte bei Wales. Jetzt hat er extrem gut getan hat für Wales, aber ich sehe, es halt relativ schwierig für den, dass sie halt mit der Mannschaft halt weit kommen werden und besonders im ersten Spiel, also ich sehe Irland als eins von den Favoriten auf jeden Fall, ohne mein Bias, Recency oder Herkunftsbias, aber nichtsdestotrotz glaube ich mal, dass Wales eine richtig harte Phase haben werden, weil, also zum Beispiel, wenn die das erste Spiel verlieren, dann geht es gleich im zweiten Spiel gegen Schottland. Du sagst, Schottland wird gewinnen gegen England. Schottland wird heiß dahergehen. Hat so einige an Rechnungen hat offen gegen Wales auf jeden Fall. Das kann irgendwie so ein bisschen, irgendwie auf sich so sammeln. Und wenn wir tiefer auf die Spieler halt schauen, also wir hatten es ja mal vorgestellt, weil es halt relativ früh angekündigt wurde, dass Dan Biggar Kapitän wird oder ist. Er ist einfach den Starspieler, die ich gerne halt vorstelle, falls die Leute ihn zu Hause nicht kennen, was mich wundern würde. Aber er hat eine relativ große Aufgabe, die Mannschaft da anzuführen, beziehungsweise irgendwie als 10 das Spiel zu bestimmen und auch das Gesamte unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, das ist eine relativ hohe Aufgabe, beziehungsweise eine harte Aufgabe. Es kann halt sein, dass ich mich komplett täusche und Wales kommt raus und schlägt Irland am ersten Spieltag und dann ist es halt alles vergessen. Aber vom Form her war es auch letztes Jahr genauso, aber dann kam die rote Karte und dann war alles neu. Ich sehe es halt nicht, also mein Gehirn auch ohne diese emotionale Seite sieht halt nicht, wie Wales da Irland schlagen soll und so jemand wie Biggar, ich glaube, das ist eine relativ große Aufgabe für ihn. Was denkst du da über Wales?
Ja, es ist so schwierig. Ich meine, wir haben die Diskussion mit den roten Karten auch gehabt und dass es in ein, zwei Vorfällen immer irgendwie, es ging dann so knapp für Wales aus und zum Beispiel, die haben ganz knapp gegen Schottland mit einem Punkt gewonnen. Ne? Es ist Also, egal, was man über Wales sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird sowieso nicht eintreten, sage ich mal so. Deswegen, man sagt es und dann tritt es auch vielleicht gar nicht an. Deswegen, ich hoffe mal, ich sehe Wales als Favoriten an. Top 3. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Auswärts- oder Heimspiele sie haben und bei wem sie genau antreten müssen. Ich tippe auf Wales ganz oben und hoffe aber, dass es anders kommt, sage ich mal so. Also, ja, ich meine, insgesamt, wenn man die letzten 2-3 Jahre betrachtet, Wayne Pivak ist seit 3 Jahren.
Also, ja, das ist dann. Nee, nach der Weltmeisterschaft ist reingekommen, also 2019.
Aber hattest du eben gesagt, ich meine, wenn man jetzt wirklich mal den gesamten Zeitraum betrachtet, waren nicht oft viele Wales-Spieler verletzt? Leistungsträger?
Ja, ich glaube, hat nicht im Vergleich zu dieses Jahr, aber also das ist schon irgendwie, stellt wahrscheinlich einen neuen Rekord ein. Aber kann mich auch täuschen. Ich glaube halt, wir können halt noch tiefer über die Spiele, also wir können auch genauso ein bisschen, wie du halt gemacht hast bei England, also es fehlen halt einfach extrem viele Leute und extrem viele Leistungsträger, also Alan Jones ist halt jemand, der natürlich fehlen wird, aber das ist halt ich weiß nicht, kann man halt irgendwie damit umgehen, ich weiß halt nicht, also es gibt halt einige Leute, die halt vielleicht trotzdem irgendwie dabei sind, wo wir hoffen, dass sie halt sich eine Stärke zeigen. Also es gibt halt genügend Leute, die das halt ausgleichen können. Aber ja, also ich meine, Louis Rees-Summit ist jemand, auf den viele Leute, also das kannten halt wenige Leute, also wir hatten ihn schon mal vor Gloucester gesehen auf jeden Fall. Mhm. Aber Rees-Summit hat wirklich die Welt gezeigt, was er drauf hat. Ich finde zum Beispiel jemand wie Haleholo ist halt relativ gut, ist auch so ein bisschen angeschlagen, aber könnte halt theoretisch halt zurückkommen in die Mannschaft. Tompkins ist auch jemand, John Davies, Adams, man könnte halt Adams auf innen stellen. Ich glaube, dass sie vielleicht irgendwie damit klarkommen müssen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auf einer anderen Position stehen muss und vielleicht ein bisschen neu sortieren müssen. Keine Ahnung, wir brauchen halt nicht aufzulisten, wer alles fehlt. Ja,
wer sind denn wen würdest du denn in das Dings, deine favorisierten Spieler?
Von Wales? Alle Leute, die fehlen. Nein, Spaß. Ich finde, Josh Adams ist einfach super. Was kann man halt gegen Josh Adams sagen? Also, spielt halt super auf Ecke. Normalerweise spielt okay für so Clubmannschaften, aber die Wales-Spieler können sich immer so noch einen Gang hochschalten für die Nationalmannschaft, finde ich, und ist einfach wirklich ein Leistungsträger geworden. Ist sehr solide unter hohem Ball, ist Defense und Offense extrem stark und hat einfach so eine Nase und einen Riecher für die Mahllinie und ist wirklich Consistency für Versuche legen und ich finde, dass er auch sich wieder gut einbindet in einem offenen Spiel und nicht nur stellt sich auf der Ecke und hofft, dass irgendwie der Ball nicht in seine Richtung kommt. Wir hatten schon viel über Dan Biggar gesagt. Ich glaube, dass diese Captaincy-Sache ist vielleicht nicht so perfekt für ihn, aber der wird es halt gut meistern können. Ich finde aber als Leistungsträger und als leitender Spieler ist er extrem gut. Und natürlich hoffe ich mir viel von Louis Rees-Summit. Hoffentlich kann er ein gutes Turnier hat liefern grundsätzlich. Vom Sturm. Ja, ich finde, hat Moriarty, das war auch jetzt wieder verletzt, ist halt gut, kann halt manchmal so ein bisschen eindimensional sein, aber wenn er so einen guten Lauf hat, müssen wir ihn trotzdem stoppen. Also ich finde, dass er halt wirklich was Besonderes, also ein Physicality hat zu der Mannschaft da bringen kann. Und solange die fit halten, glaube ich mal, dass sie halt gut dabei sind. Man weiß ja auch nicht, wer so aus dieser Verletzungsliste sozusagen später im Turnier reinkommen kann. Und das ist immer so ein bisschen, wir sagen es ja immer wieder, dass es halt auf die ersten 2 Wochen, dann eine Pause, dann Woche, dann Pause, dann 2 Wochen. Das hat ganz viele Wochenenden sozusagen verteilt. Mhm. Also es kann ja sein, dass der eine oder andere jetzt leicht verletzt ist oder gerade noch von der Verletzung zurückkommt und dann später dazukommen kann. Und das ist halt, worauf ja, Wales in den meisten Fällen hoffen wird, glaube ich mal. Im Gegensatz hat man zum Beispiel bei der irischen Nationalmannschaft irgendwie einen vollen Kader, aus denen die hat wählen können. Also, aber vielleicht geht es dann andersrum bei denen. Hast du noch jemanden, den du halt gerne vorstellen würdest, oder hüpfen wir weiter?
Wir hüpfen weiter, oder? Okay.
Dann wen wirst du noch erklären? Du hattest noch Schottland kurz angeteasert. Oder willst du eine kurze Pause Beste machen?
Das Beste zum Schluss Schottland. Ich würde jetzt kurz Italien.
Ja.
Gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Ich meine, wo fangen wir an? Also der, 239 Punkte letztes Jahr kassiert in den Six Nations. Den eigenen Negativrekord von ihrem 2000-Debüt hat Italien damit unterboten oder überboten, je nachdem, wie man es auch sieht. Franco Smith war letztes Jahr noch Head Coach, wurde dann zum Head of Performance Coach in Italien gemacht, nachdem, ich glaube, sein Verjüngungs-Movement nicht so ganz eingeschlagen hat. Also katastrophale Verteidigung letztes Jahr in den Six Nations, wie gesagt, mit den 239 Punkten. Ist ja gut, dass man hier eine Verjüngung einleitet, aber es war dann wahrscheinlich doch zu viel. Er wurde jetzt ersetzt durch einen neuen Coach, durch Kieran Crowley, früherer All Blacks-Spieler, der 5 Jahre bei Benetton jetzt Coach war.
Ja.
Und einige Spieler sind nicht mehr aufgestellt, zum Beispiel Carlo Roccana oder der frühere Kapitän Luca Biggi. Und,
Biggi.
Oh Gott. Ja, muss man sehen, wie das sich niederschlagen wird in den Spielen. Also letztes Spiel, was Italien gewonnen hat, also die haben die letzten 32 Spiele verloren. Letztes Spiel, was sie gewonnen haben, war 2015 in Murrayfield gegen Schottland, die jetzt bedeutend besser sind als nach 2015. Der letzte Heimsieg war 2013 gegen Irland. Und wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass die Qualität der anderen Mannschaften besser geworden ist. Und das ist eine noch extrem größere Überraschung wäre, wenn Italien zu Hause oder auswärts, geschweige denn auswärts, irgendwo gewinnen wird, sage ich mal so. Weiß ich nicht. Ich sehe jetzt, es wird sich aber auch nichts ändern. Also die Promotion-Relegation, also Abstieg-Aufstieg-Diskussion ist ja eigentlich vom Tisch. Ich glaube auch nicht, dass es Georgien anders gehen würde. Ja, gucken wir mal. Ach so, was man noch sagen muss, das Schlechte ist, dass 23 der 33 Spieler kommen, glaube ich, sogar von Benetton.
Ja.
Weil Zebre hat, also Zebre stellt nur 5 Spieler, die haben auch seit Weihnachten nur einmal gespielt. Ein oder zweimal, glaube ich, gespielt. Das heißt, da fehlt halt auch schon mal Matchfitness. Kann natürlich ein Vorteil sein, weil die ganzen Benetton-Spieler sich besser kennen, aber ja, ich weiß nicht, ob das. Also, ich habe auch im anderen Podcast gehört, ich meine, viele schauen sich die Italien-Spiele ja auch gar nicht mehr an. Und also normale Fans, die jetzt außer ihrer eigenen Mannschaft spielt, aber selbst dann erwartet man ja nicht viel. Ja. Hoffen wir mal, ich sag mal so, hofft man mal auf eine gute Halbzeit oder zwei gute Halbzeithälften oder das bis zur 60. Minute gut mithalten. Das, ja.
Und ich nehme mal stark an, dass du so jemand wie Gabisi halt jetzt vorstellst als eins von den Leistungsträgern da, oder?
Ja, genau, das wäre ein Name, sage ich mal so, der da fällt.
Ein Name, den du kennst.
wen habe ich mir noch? Ja, Negri ist, glaube ich, auch Sebastian Luke Negri ist auch noch ein ganz guter Spieler und jemand, den man vielleicht nochmal auf der Liste haben kann, ist Federico Mori. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich zum Einsatz kommt. Ahnung. Ist vielleicht
also grundsätzlich schwieriges Jahr wieder für Italien und das werden wir bestimmt irgendwie gleich halt sehen. Das erste Spiel, das hat auch ein Klassiker für den mit gegen Italien, also gegen Frankreich meine ich. Letztes Jahr 50-10 ausgegangen. Wenn das halt dieses Jahr so wieder ausgeht, wird es hart. Ioane ist vielleicht jemand, der auf der Ecke vielleicht erwähnungswert, hat relativ starken Turnier letztes Jahr gehabt. Varney, wenn er halt fit ist, zum Beispiel, kann man auch, aber interessant, die Umstellung da, auch wie du auch gesagt hast, dieses Idee von junge Leute vielleicht diese Chance zu geben, aber irgendwie vielleicht doch nicht da und dann holen wir Parise zurück. Der 40-jährige Parise.
Ja.
Okay, aber dann wissen wir Bescheid. Dann machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der restlichen Mannschaft. Also bis gleich bei Vorpass.
Vorpass.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
So, da sind wir ja wieder. Wir sind jetzt bei der Vorstellung von den Six Nations. Also wir hatten schon einige Mannschaften vorgestellt und ich habe auf jeden Fall meine Hausaufgaben gemacht über Frankreich. glaube, so viel zu der französischen Nationalmannschaft müsste ich für euch zu Hause nicht sagen. Dieses Jahr vielleicht so ein, zwei Unannehmlichkeiten, indem die hat jetzt zum Beispiel Toulouse viel Corona-Fälle hatten, beziehungsweise seit ein bisschen nicht gespielt haben. Und ob das irgendwie für zum Beispiel Intermark und DuPont irgendwie so einschränkend wirkt oder eher motivierend wirkt, dass sie halt nicht so seit einer Weile gespielt haben, werden wir halt gleich sehen. Aber man kann es halt nicht besser vorstellen, als dann gleich gegen Italien anzutreten, oder? Also ich meine, erstes Spiel am Sonntag, kann man auf jeden Fall sich, wie gesagt, das 50-10 vom letztes Jahr reinziehen. Da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass die Franzosen einen guten Flow haben, sagen wir es mal so. Oder?
Ich denke, du hast vollkommen recht. Also 6. Februar, das ist das Sonntagsspiel und wir hatten eben schon drüber gesprochen. Besser können es wahrscheinlich nicht sein für Frankreich. Einfach locker reinzukommen. Gut, der Nachteil kann natürlich auch sein, dass man dann die einigermaßen weghaut und dann auf dem Höhenflug ist, wovon ich aber nicht ausgehe, weil Frankreich jetzt schon mehr Konsistenz aufweist als noch vor ein paar Jahren und auch wahrscheinlich mehr gereift ist, ne, als auch noch vor ein, zwei Jahren. Italien tut mir halt ein bisschen leid, gerade zu Hause wieder anzutreten, für Italien auswärts anzutreten in Frankreich ist in der Form jetzt wahrscheinlich kein Geschenk.
Seit 12 Jahren haben die das Turnier halt nicht gewonnen und sind wahrscheinlich so Favoritmannschaft halt Nummer 1, schätze ich mal. Besonders auch nach einem sehr starken Herbst-Turnier grundsätzlich. Ich glaube, man muss halt nicht DuPont und Intermark erwähnen als Top-Spieler, können wir aber trotzdem machen. Die werden dann jeder Fantasy-Team irgendwie auftreten, wenn die wieder vollkommen gesund sind, dann wieder zum Wochenende. Aber ich meine, das du kannst halt wahrscheinlich die 23 Leute halt auflisten. Jemand, den ich halt super finde, der auch oft irgendwie nicht in die Nationalmannschaft schafft, nur auf der Bank zum Beispiel, ist Penaud von Clermont. Hat auf jeden Fall zum Beispiel das Spiel gegen Ulster komplett geändert oder verändert, als er da reingewechselt wurde. Ist super starke erste Reihe, also französische erste Reihe ist mit oben dabei, ist, mit Hawass und Cyril Bay zum Beispiel extrem stark und die Hintermannschaft, kannst halt jeden halt da nehmen, also ich bin mal gespannt, was für, also wie Galtier sich entscheidet, also wer sein 15 sein wird, also ich nehme an, wenn alle fit sind, dann DuPont und Intermac, obwohl Jalibert auch da stark dran ist. Ich meine, Fiku ist einfach extrem stark. Teddy Thomas kann heiß und kalt sein, aber hat es immer gut gemacht für die Nationalmannschaft. War wahrscheinlich dein Lieblingsspieler letztes Jahr mit 1 Million Versuche und so. Also Position 15 wird schwer zu besetzen. Es gibt so viele gute Leute, die da spielen können. Wer sind die Star-Players von der französischen Nationalmannschaft? Kann man einfach wahrscheinlich so jedes Spieler erwähnen. Ich finde, was halt Frankreich extrem stark hat, macht und wirklich auszeichnet, ist diese Tiefe von der Mannschaft grundsätzlich. Das haben wir ja schon mal über England gesagt, dass denen die Tiefe teilweise fehlt durch Verletzungen oder Ausfälle. Frankreich hat mit so vielen professionellen Mannschaften die Liga und was da durchkommt an junge, talentierte Leute. Wir haben mich ja vor 1,5 Jahren gesehen in dem Herbstturnier, wo die halt eine dritte Mannschaft aufgestellt haben und trotzdem extrem stark waren. ich finde grundsätzlich wird schwierig, ist es schwer, an Frankreichs vorbeizuziehen dieses Jahr. Also ich würde die als Nummer 1 Favorit erwähnen. Es kann halt sein, dass sie trotzdem den Fokus an einem Tag verlieren. Das kann ja immer passieren, dass die vielleicht irgendwie kalt erwischt werden oder was auch immer. Aber ich meine, das ist dann wieder unser Lieblingswort mit Momentum. Fängt halt gleich an mit Italien, werden halt stark halt reinkommen. Und ich meine, dann geht es halt einfach direkt weiter mit Irland zu Hause. Und das ist immer das schwerste Spiel für Irland. Also da wäre Frankreich Favorit und Irland so auch ein Mitfavorit für das gesamte Turnier. Da werden wir halt schon wissen, ja, wie alles zu stehen würde am Ende, glaube ich mal, mit der Prognose. Mhm. Ja, bin mal auf jeden Fall gespannt, was für eine 15 nominiert wird oder was für eine 23 nominiert wird, weil das gibt einfach extrem viele Leute und es ist halt nicht möglich, alle 23 oder alle 15 gleichzeitig auf dem Platz zu stehen, glaube ich mal, Frankreich. Eher so ein Luxusproblem.
Oder? Tja, was ist die größte Gefahr? Ja, was ist das die größte Gefahr für Frankreich?
Also das größte Gefahr ist wirklich, dass zum Beispiel, also so nur rein hypothetisch gesagt, klar, erstes Spiel gewinnen die, alles gut, und vielleicht dann gegen Irland verlieren. Und wenn, es kann auch sein, dass die dadurch dann vielleicht irgendwie die Motivation verlieren oder keine Ahnung und dann irgendwie so ein durchwachsenes Turnier haben. Aber wie gesagt, das kann auch genauso sein, dass es, wie ich gesagt habe, das schwerste Jahr für Irland ist immer die gerade Zahlen, wo die halt auswärts spielen, die Top, also Frankreich und England. Das wird ein extrem, extrem hartes Spiel für Irland sein. Und wenn die, also wenn Irland zum Beispiel gewinnen sollten und Frankreich verlieren würden zu Hause, dann verlieren das, also oder verliert das Publikum in Frankreich schnell so irgendwie die Laune daran. Und das ist das Einzige, was ich sehe, was klappen könnte oder was im Weg stehen würde. Weil sobald die wirklich einen Lauf haben, dann wird es schwer, also wird es schwer zu stoppen sein. Und das letzte Spiel ist ja so ein Le Crunch gegen Le Roast Beefs von England. Also wenn es bis dahin kommt und Frankreich hat alles gewonnen zum Beispiel, wird es schwer, das zu stoppen sein.
Dein Nummer 1 Favorit, okay. Gut, gut.
Ja, also ich weiß halt, es ist schwierig für mich. Also Irland ist auch ein Favorit, aber ich weiß nicht, inwiefern so mein Gefühl hat da so reinmischt. Für mich sehe ich dieses Jahr, also im Grunde genommen, dass ich weiß halt nicht, Wales, England, Italien sehe ich halt nicht mit oben dabei. Ich glaube, Schottland wird halt stark sein, aber vielleicht irgendwie nicht ganz oben. Und für mich ist es zwischen Irland und Frankreich dieses Jahr. Und deshalb ist in Runde 2 relativ entscheidend, wie es da dann ausgeht mit dem Spiel in Paris. Mhm. Ja, du wolltest uns noch mal ein bisschen jetzt zu deiner Lieblingsmannschaft Schottland erzählen.
Ja, Schottland irgendwie. Früher haben wir immer auch so ein bisschen herabgeguckt auf die. Und jetzt, es hat sich alles geändert in den letzten 2 Jahren. Ne? Also die Renaissance eingeleitet bei Kiwi-Coach Vern Cotter 2014, der dann das Zepter an Gregor Townsend übergeben hat. Diese Renaissance setzt sich fort. Ich meine, man hatte eine Menge British und Irish Lions in dem Squad letzten Sommer. Wahrscheinlich, was auch daran lag, dass Gregor Townsend Attack-Coach war. Aber jetzt auf dem Papier, ne? Also wenn ich mir anschaue, und das sind dann auch schon die Spieler, die ich da als Favoriten für Fantasy-Rugby sehe, ne? Xander Ferguson, Rory Sutherland, Hamish Watson, Ali Price, Finn Russell, Chris Harris, John van der Merwe und Stuart Hogg, der Kapitän sein wird. Ne? Das ist eine exzellente Auswahl an Spielern, die zu Hause auf jeden Fall gegen England bestehen können. Das Problem ist meiner Meinung nach eher von psychologischer Natur. Das heißt, wenn man die Emotionen jetzt so hoch spielt und vom Kopf vielleicht, na, wie man im Englischen sagte, getting a bit carried away. Na, wenn man sich das ein bisschen alles, die letzte Kampagne, also Kampagne, die letzte Six Nations Kampagne, dann die British and Irish Lions Serie, dann hat man zu Hause noch, hat man noch Australien geschlagen und jetzt da muss man aufpassen, dass man nicht abhebt, sag ich mal so. Wenn das nicht passiert, und man kein Pech hat, wie die rote Karte gegen Xander Ferguson gegen Wales oder der Chargetown von Ali Price, der zu einem späten Penalty im Irlandspiel geführt hat. Ne? Also wenn das Quäntchen, ne, ich glaube, wenn man sowas gewinnt wie die Six Nations, braucht man immer vielleicht ein bisschen Quäntchen Glück, sag ich mal. Ne? Und wenn das da ist, dann ist man, kann man da Title Contender werden. Also gegen letztes Jahr bis zur vierten Runde war Schottland auf einem super guten Weg, ne?
Ja.
Und dann kommen halt diese unglücklichen, mehr oder weniger unglücklichen Niederlagen, wo man vielleicht ein bisschen abgeklärter sein muss, das bisschen Quäntchen Glück haben muss und dann letztes Jahr Vierter geworden, was ja eigentlich ein schlechter Scherz ist, sage ich mal so. Deswegen, also ich freue mich mega auf Samstag, auf das Spiel Schottland gegen England. Ich hoffe, es wird den hohen Erwartungen gerecht, die ich und wahrscheinlich auch viele andere haben. Was auch dazu kommt, ich habe mir aufgeschrieben, auf wen man, also wie gesagt, die ich eben schon erwähnt habe, sind wahrscheinlich Leute, die ich zum größten Teil oder von denen ich viele in das Fantasy-Squad reintun würde. Ne?
Ja.
Auf wen man achten sollte, ist Cameron Redpath, der ist zurück. War jetzt das erste Mal wieder im Einsatz für Bath am Wochenende über Harlequins, 21-17. War seit Mai eigentlich verletzt, glaube ich. Nacken ja. Und Knie oder so. Ich weiß ja, mehrmals oder einmal. Naja, der wird wieder zurück sein, was wahrscheinlich sogar Kopfschmerzen Gregor Townsend bereitet, weil er schon vielleicht zu viele Spieler wieder hat. Ne?
Ja.
Wen man dann auch noch, Rory Darche, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, Open-Side-Flanker, der war auch Schottland unter 20 Kapitän, glaube ich, in 2020. Und der ist, glaube ich, im Squad auch dabei, wobei auch Open-Side-Flanker mit Hamish Watson, einer der Besten der Welt oder der Besten der Nordhemisphäre, dabei ist. Aber der ist im Squad dabei, da bin ich auch gespannt, ob das nicht ein Spieler ist, der vielleicht auch was rausreißen kann, wenn er dann aufgestellt wird. Für Glasgow, sowohl in Verteidigung als auch Angriff, super. Und das wäre so ein Geheimtipp, den man vielleicht mal als Auswechselspieler da auf dem Papier dabei haben sollte. Ja, ansonsten.
Ich meine, ansonsten die altbekannten Namen, die wir halt kennen, unsere Freunde, Hockey, Russell, die alten Boys halt, die dabei sind. Wie schätzt du es quasi gesamt hat ein für, also die Chancen für Schottland aufs gesamte Turnier oder ein Grand Slam zum Beispiel? Also,
ja, da ist das, zu Hause spielt man gegen Frankreich und England in Murrayfield, was meines Wissens nach jetzt ausverkauft ist und mit Zuschauern, soweit ich weiß. Aber man spielt in Cardiff und in Dublin auswärts. Ja, ja. Und in Cardiff, lass mich nachgucken, weiß nicht, es ist 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her, dass Schottland nicht in Cardiff gewonnen hat. Und in Dublin hat Schottland seit 12 Jahren nicht gewonnen. Und man muss wahrscheinlich beide Spiele gewinnen, denke ich, wenn man irgendeine Chance haben will. Und das wird schwierig, ne?
Ja. Ich glaube, das hat also irgendwie so den Satz, den man immer wieder hört, so, also dass die hat an deren Tag, können die hat so wirklich jede Mannschaft schlagen, aber die können auch plötzlich gegen jeden hat verlieren. Das war ein bisschen das Ding, was deren Fluch war, auch letztes Jahr. Wenn wir halt so tatsächlich da durchgehen, haben wir ja klar natürlich gegen England gewonnen, aber dann ein Punkt gegen Wales verloren hat, ne, dann letzten Endes, wo das Spiel, ja, rote Karte wieder das Thema, wollen wir halt keine alte Wunden hier aufreißen. Aber irgendwie, ja, ich glaube, die sind selber deren größten Feind hat manchmal, ne? Also das, ja. Finde ich, hat das macht es halt recht schwierig bei denen, ne?
Ja. Dann, Donald, kommen wir zum last but not least.
Ja, finally, last but not least, Irland. Wahrscheinlich kann ich halt stundenlang drüber sprechen, aber wir wollen es irgendwie so ein bisschen eingrenzen.
Keiner will die stundenlang sprechen hören. Also weder ich noch unsere Hörer und Hörerinnen. Ne?
Okay, ich dachte, dafür bezahlt
machen wir diesen Podcast.
Bezahlt nämlich den Big Box.
Big Box.
Ja. Ja, wo soll ich halt anfangen? Andy Farrell, wahrscheinlich kommen die hart als, wie wir schon ein bisschen erwähnt hatten, eins von den Favoriten neben Frankreich, hat mit rein ins Turnier, sehr starker Herbst gehabt, extrem starker Herbst gehabt. Hm. Und jetzt gehen die rein in Six Nations ohne Verletzung. Also theoretisch könnte oder hat, durfte Andy Farrell von quasi seine beste Mannschaftskader nominieren. Fehlt halt Ian Henderson, der angeschlagen ist, aber dann später im Turnier kommen wird. Aber an sich steht in jeder Person von der 37 oder 38 oder 36 Kader zur Verfügung. Und wenn Irland wirklich im Form ist, haben wir ja gesehen, gegen Neuseeland, dann kann es halt gut werden. Ich glaube, ja, es hat so ein bisschen, was ich halt schon vorhin erwähnt hatte, ein bisschen schwierig, weil in diesen Jahren, wo halt quasi England und Frankreich die Auswärtsspiele sind für Irland, ist es halt extrem stark. Also ich hatte es schon erwähnt, dass das Thema Momentum halt da ist. Irland hatte ja bekannterweise mit dem letzten Kick den Drop-Goal gemacht vor einigen Jahren, um gegen Frankreich zu gewinnen. Es braucht halt dann wieder sowas, glaube ich mal, und das kommt gleich am Anfang. Also das ist eine relativ hohe Aufgabe, finde ich. Also das ist Frankreich und Irland, also die Vormannschaften, die ins Turnier reinkommen werden. Mal sehen, was gegen Wales passiert, aber da werden wir auf jeden Fall wissen, ja, wie das Turnier ausgehen wird, wenn wir nach dem zweiten Wochenende quasi haben, also in die Pause Wochenende gehen. Ich finde, wie gesagt, Andy Farrell hat relativ Glück gehabt, dass er halt wirklich Top-Team und Top-Auswahl hat. Bin mir eigentlich so ein bisschen unsicher, wie er seinen wirklich Top-15 pickt. Also ich glaube, das ist halt, dass viele Sachen gesetzt sind und es ist wirklich nur ein, zwei kleine Fragezeichen gibt bei vielleicht auf der Ecke sowas. Aber im Grunde genommen kann man jetzt relativ easy die 15 von Irland jetzt auflisten. Und solange die fit bleiben, das ist echt super stark. Das Problem ist halt quasi, wie wir halt gesagt haben, wenn eine Verletzung dazu kommt, vielleicht nimmt es halt etwas ab. Irland ist trotzdem auf der 10er-Position sehr abhängig von Sexton. Und danach ist der Drop halt groß. Und das Problem ist, dass Carberry, der normalerweise so Nummer 2 war für Irland, auf der 10 war ja wieder verletzt, nachdem er die letzten 2,5 Jahren mehr oder weniger sehr viel verletzt war, ununterbrochen verletzt war, kommt er jetzt gerade wieder zurück nach einer Ellenbogenverletzung.
Ja, da das reicht nach, nicht.
Mit meinem so ein bisschen Gedanken. Und Carty ist auch sehr gut, aber das ist nicht auf dem Level von Sexton. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich hatte ja, aber um mich selber ein bisschen zu korrigieren, hatte ich ja natürlich letztes Jahr erwähnt, dass Irland jetzt so ein bisschen mehr spielt, dass sie unabhängiger von Sexton sind. Mhm. Nichtsdestotrotz ist er schon einen sehr starken Figure hat da in der gesamten Mannschaft. Und ich glaube, das ist als Kapitän und als Spielleiter ist sich extrem viel Verantwortung auf seinen Schultern. Und würde ich mir Gedanken machen, wenn er irgendwie so, ja, im ersten Minute irgendwie so ein hartes Tackling hat, nimmt oder sowas. Da würde ich mir Gedanken machen.
Ja, ob ich meine, 5 Six Nations Spiele ist schon anstrengend. Ne?
Ja.
Ist schon ein Step Up zu Heineken Champions Cup oder URC oder sonst irgendwas. Tja, das große Damoklesschwert, die Achillesferse.
Wir haben aber nichtsdestotrotz, also in der Nationalmannschaft gibt es echt extrem viel Wettbewerb auf Positionen. Wie ich gesagt habe, es gibt halt so eher so die Leute, die gesetzt sind, aber dahinter kommen auch einige Leute, zum Beispiel mit Robert Balakun, der vielleicht da reinschaffen könnte, der extrem stark ist für Ulster, hat natürlich auch extrem stark für Irland schon gespielt in der Nationalmannschaft, verletzungsbedingt ein bisschen dann gefehlt. Ty Byrne ist in absoluter Hammerform, also durfte halt von keinem Team halt fehlen, schätze ich mal. Egal, ob zweite Reihe oder dritte Reihe. Ich schätze mal jetzt, wo Henderson verletzt ist, wahrscheinlich zusammen mit Ryan auf der zweiten Reihe. Die dritte Reihe wird dann wahrscheinlich einfach die letzte dritte Reihe werden, was extrem stark ist. Und die erste Reihe genauso. Also es ist halt eine extrem, extrem starke Mannschaft mit Furlong und Porter in der ersten Reihe zusammen mit die werden das halt rocken und das sind zwei Props, die zum Beispiel das ja, 18 Minuten fast lang machen können. Also das ist halt irgendwie nicht so ein Problem für denen. Die haben das mehrmals gezeigt, dass sie halt fast das ganze Spiel durchspielen können. Und ja, ob sie das ganze Turnier auf dem Level halten können, wird es halt und andere Sachen. Aber da freut man sich trotzdem drauf, glaube ich mal.
Wir sind heiß wie Frittenfett.
Das auf jeden Fall. Gibt es irgendwas anderes zu den gesamten Mannschaften, was du noch loswerden wolltest?
Nee, ich, wie gesagt, Ankick. Ich bin so gespannt auf Schottland generell. Weiß ja auch nicht, warum ich so heiß bin auf einmal. Aber ja.
Du bist ein heißer Typ. Ja. Wir hatten ja mal so ein bisschen erwähnt, wir haben dieses Jahr so einen neuen Fantasy Rugby hat angelegt. Das heißt Vorpass Rugby 2022. Wenn ihr danach sucht, die League-Nummer ist 47372. Ansonsten steht es auf
47372. Nehmen wir mal.
Du tippst es parallel halt so ein.
47372.
Heißt Vorpass Rugby 2022. Da freuen wir uns, wenn ihr da mitmacht. Es hat auf jeden Fall mega Spaß letztes Jahr gemacht. Wir hatten auf jeden Fall, also beziehungsweise ich hatte auf jeden Fall einige Sidebets noch am Laufen, wo hat ich am Anfang dachte, okay, das geht ganz gut aus. Und jetzt schulde ich auf jeden Fall Jan Simon ein schickes Tapas-Essen.
Immer noch?
Ja, wir hatten uns seitdem, hat Corona bedingt, hat nicht sehen können. Naja. Oder zumindest zum Essen treffen können. Aber genau, vielleicht kriegen wir irgendwie noch was zusammen oder lass uns irgendwie so ein Hoodie drucken oder sowas. Vielleicht kriegt der Gewinner sowas. Und letztes Jahr hatten wir natürlich Frank im Podcast, war super. Und ich glaube, es hat mega Spaß. Und es, ich glaube, hat macht so ein bisschen extra Spice zu dem Gesamten. Also irgendwie. Und ich finde es halt cooler irgendwie als Tippspiel, weil es irgendwie so nicht so bunt. Ich finde das mit dem Fantasy Rugby ganz schon cool. Und das bei den, genau, diese Guinness Six Nations, wo wir auch letztes Jahr hatten, war ganz schon cool irgendwie aufgestellt. Also macht auf jeden Fall da mit zu Hause. Hast du schon irgendwie so ein bisschen geschaut zu den Spielern und so?
Ja, ich habe, naja, ich oberflächlich geschaut, aber noch nicht. Das mache ich alles am Donnerstag oder so, Freitag. Ja. Wenn dann die wirklichen Teams auch announced.
Genau, ein Tipp ist auf jeden Fall, auf die Teams zu warten und ein bisschen das aktuell zu halten. Und oft ist, ja, sind halt Leute verletzt oder so. Das ist halt, wissen wir halt noch nicht zum Beispiel bei, obwohl alle Leute DuPont und Intermarkt wahrscheinlich eh wählen werden, wie die, ob die wirklich fit genug sind, um am Wochenende zu spielen. Du hattest einfach letztes Jahr Teddy Thomas, der hat gleich am ersten Spieltag das Ding allein gewonnen, wahrscheinlich mit 100 Versuche oder sowas irgendwie. Gleich am ersten Wochenende. Genau, cool. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und genau, wir berichten dann nächste Wochenende nach dem ersten Spieltag und genau, sind heiß wie Frittenfett auf das erste Six Nations Turnier dieses Jahr.
Okay, dann.
Okay, Big G. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Und bis dann, ihr aller Süßen.
Ciao.
Bei Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.